Mach doch mal eine ordentliche Begrüßung, Markus.
Soll ich jetzt singen?
Nee. Nee, also du kannst auf keinen Fall in unserem Podcast singen. Wir wollen Hörer.
Gut, herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mit mir hier im Netzpolitik-Studio oder unser Büro sitzt Konstanze Kulz.
Richtig, und wir haben gar kein Studio.
Naja, also wir haben hier so ein bisschen Technik rumstehen, die seit Monaten eigentlich hier rumstand. Und immer, wenn wir podcasten wollten, kam es dazwischen. Und jetzt machen wir es einfach.
Genau.
Genau.
Jeder ordentliche Hipster hat einen Podcast und wir jetzt auch.
Naja, eigentlich haben wir ja schon vorher einen Podcast gehabt. Ne?
Seit vielen Jahren.
Genau, wir haben schon gepodcastet, da wussten die meisten Hipster noch gar nicht, dass es Podcasts gibt.
Und dass es jetzt mit D schreibt und nicht mit T.
Seit wann?
Naja, gut.
Gut, ja, super. Also, wir podcasten, wenn alles gut geht, ein bisschen regelmäßiger in der Zukunft. Vielleicht dann auch manchmal in Räumen, die ein bisschen halliger sind. Heute haben wir nämlich Glück, weil die Hälfte der Redaktion ist nicht hier.
Die sitzen nämlich alle im Bundestag rum und versuchen, sich ein paar Statements anzuhören, nachdem ja nun heute die Mitglieder im BND-NSA-Untersuchungsausschuss mit einem aktuellen Skandal konfrontiert wurden und gerade so für 4:30 so ein paar Statements angekündigt hatten. Und da hockt unsere halbe Redaktion.
Ja, und nochmal so zur Einordnung. Seit über einem Jahr läuft der Geheimdienstuntersuchungsausschuss, auch NSA-Untersuchungsausschuss genannt.
Genau.
Aber seit einem Jahr geht es eher darum, herauszufinden, wie tief der BND in diesem ganzen Schlamassel drinsteckt, wie viel kalkulierter Verfassungsbruch von Seiten unserer Bundesregierung und von Seiten des BNDs dabei waren und sind. Und heute war eigentlich eingeplant die Anhörung eines Kanzleramtsmitarbeiters und eines ehemaligen BND-Präsidenten im Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Anna und Thomas waren vor Ort.
Sind auch noch vor Ort.
Die Sitzung wurde nach 12 Minuten Live-Block abgebrochen, nicht wegen uns, sondern weil der Spiegel parallel vermeldete, dass es neue Erkenntnisse gibt.
Genau, da ging es um diese Selektoren. Das sind ja so Zielauswahlparameter, mit denen man sozusagen die großen Datenströme in gewisser Weise filtert. Man kann sich unter einem Selektor so etwas vorstellen wie eben eine E-Mail-Adresse oder
IP-Adresse oder Name.
Genau, also irgendeine distinkte Zahlen- oder Nummernfolge, mit denen man diese Datenbanken durchsuchen kann, um bestimmte Datensätze herauszufiltern. Und dabei kam raus, dass eben Teil dieser Selektoren ganz klar innereuropäische und sogar inländische Ziele versucht haben zu filtern. Davon wusste der BND auch. Ich fand noch interessant bei dieser Berichterstattung, dass unterschieden wurde nach Westeuropa und Deutschland, dass also offenbar das Spionieren in Osteuropa in Geheimdienstkreisen noch immer ganz okay ist. Die haben wohl nicht gemerkt, dass irgendwie der Krieg vorbei ist.
Ja, also man muss ja noch mal ein bisschen zurückgehen. Es geht hier eigentlich noch um die Ausläufer der Operation Iconal.
Genau.
Die im Herbst letzten Jahres über süddeutsche NDR quasi rauskam. Das zwischen 2004 und 2008, wo unter anderem unser ehemaliger Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier und danach Thomas de Maizière beide dafür verantwortlich waren, beide immer noch verantwortlich auf anderer Position in der Bundesregierung. Damals hat der BND halt im Rahmen der Operation Iconal mit der NSA zusammengearbeitet. NSA Hardware und Software, X-Keyscore und so weiter, bei uns eingesetzt, unter anderem am Internetknoten. Und dann kam irgendwann raus, irgendwas ist da schiefgelaufen. Und offensichtlich wurden mehr Daten ausgewertet, weitergeleitet, als man das gedacht hatte.
Und das waren damals Telefon-Rohdaten, also die sozusagen Rohdatensätze der Telekommunikationsüberwachung.
Genau, und bisher war die Legende, dass 2008 Iconal eingeschlafen wäre, weil gar keine interessanten Daten dabei rausgekommen wären und die NSA dann auch keine Lust mehr darauf gehabt hätte.
Ich meine, schon Iconal ist natürlich auch wieder ein ganz typischer Fall. Die Presse hat das aufgedeckt, nicht etwa zu sagen irgendwelche parlamentarischen Kontrollgremien oder aber auch die Arbeit des Untersuchungsausschusses, sondern tatsächlich, wie eben meistens, kommt es durch die Presse raus und dann geben sie zu, aber auch nur scheibchenweise, wie man bemerkt hat, weil jetzt merkt man sehr deutlich, dass sie da auch wieder Teile verschwiegen haben.
Genau, und sagen wir mal, das Update zu Iconal war, dass damals schon rauskam, dass zum Beispiel bestimmte Selektoren EADS hießen, Also, wo es halt.
Ja, es ist ein europäischer Konzern.
Genau, ein also deutsch-französischer gemeinsamer Rüstungskonzern, mal damals so gegen Boeing irgendwie aufgebaut, so ähnlich wie Airbus. Also irgendwem fiel halt auf, dass das irgendwie nicht unbedingt Terroristen sind, wenn irgendwie nach europäischen Industrieunternehmen gesucht wird in unseren Netzwerken von unseren Geheimdiensten für befreundete Geheimdienste, die jetzt nicht zu Europa gehören. Und dann kommt die Neuerung, die heute explodierte, war, dass es insgesamt ca. 800.000 Selektoren gegeben haben soll, die NSA einfach mal dem BND rübergeschoben hat, nach dem Motto so, helf uns mal, pack die Liste mal irgendwie in deine Überwachungssoftware und Hardware an den ganzen Knotenpunkten, und bis zu 40.000 davon sollen unseren eigenen Interessen zuwidergelaufen sein, whatever that means.
Also ja, mal so die Frage, also in der Presse war jetzt natürlich über Wirtschaftsspionage und Industriespionage zu lesen und auch von einigen betroffenen Politikern. Deswegen ist natürlich die Forderung, die jetzt teilweise schon erhoben wurde, dass man nämlich diese Selektoren offenlegt, sodass wir wenigstens im Nachhinein wissen, wonach die gesucht haben, war ganz berechtigt. Aber wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Aus meiner Sicht muss dieser Chef dieses Auslandsgeheimdienstes zurücktreten. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level von Skandal, was wir hier wieder erreicht haben. Vor allen Dingen ist damit auch klar, dass sie, als Iconal rauskam, bereits gelogen haben. Mal wieder. Und ich denke auch, dass sich die Parlamentarier gerade auch im NSA-Ausschuss nicht schon wieder auf der Nase rumtanzen lassen sollten.
Ja, aber das hat ja verschiedene Ebenen. Ne? Eine Ebene ist, dass quasi das Bundeskanzleramt die Aufsichtsbehörde für die Behörde Bundesnachrichtendienst ist. Und entweder hat das Bundeskanzleramt seine Aufsichtspflicht über den BND nicht erfüllt, sodass der BND einfach gemacht hat, was er wollte.
Genau.
Dann haben die Verantwortlichen im BND am meisten Schuld, aber das Kanzleramt hat auch eine Mitschuld, weil sie einfach ihrer Aufgabe nicht nachkam. Und dann haben wir noch eine parlamentarische Kontrollkommission im Bundestag, die davon auch nichts wusste, weil sie einfach diese Informationen nicht bekam. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass das Bundeskanzleramt vorher schon wusste, dass was der BND da für Fehler gemacht hat. So oder so kann man jetzt nicht einfach nur sagen, es braucht ein Bauernopfer beim BND, sondern das Kanzleramt hatte mit Schuld. Und in die Zeit kommt halt irgendwie Frank-Walter Steinmeier, Thomas de Maizière und Angela Merkel.
Ja, na gut, und Altmaier jetzt, der jetzt ja...
Genau, dazwischen noch Profalla, ne?
Also, naja, den zählen wir mal nicht.
Also. Genau, aber der kann, sagen wir mal, als einziger jetzt nicht irgendwie ein politisches Amt verlieren, weil er hat halt nichts mehr, außer Deutsche Bahn, und das kann man ihm, glaube ich, jetzt nicht wegnehmen.
Ja, klar, die Forderung, dass ich, dass dort auch mal jemand Verantwortung übernehmen muss, endet natürlich nicht beim BND-Chef, der ja also ohnehin schon, muss man ja sagen, auch politisch schon als Lachnummer gilt, als Lame Duck. Also da endet es natürlich überhaupt nicht. Also das ist ja so ein bisschen, ich meine, man hatte in früheren Skandalen ja häufiger gesehen, dieses Wegducken, dieses Aussitzen, aber ich denke, das sollte hier nicht passieren. Ich hoffe natürlich auch. Das andere ist die Frage der Strafbarkeit dieser Handlung. Ich meine, die geheimdienstliche Agententätigkeit nach § 90 des Strafgesetzbuches ist auf deutschem Boden verboten und auch die Beihilfe dazu. Die Strafanzeige, die ja von mehreren NGOs und auch von mir selber damals losgetreten wurde, die läuft. Wir überlegen da gerade, ob wir da auch nochmal nachlegen. Aber ich glaube auch, dass hier letztlich die Behörden tätig werden müssen. Außer man lässt das mit dem Rechtsstaat sein und sagt sich, naja, die Strafgesetze gelten halt für die anderen. Ich glaube, das ist schon ein ganz schön dicker Skandal, den sie da an der Backe haben.
Genau, also spannend wird jetzt sein, was passiert, weil 2 Jahre nach Start der Snowden-Enthüllung haben wir bisher eigentlich null Reform erlebt. Wir haben auch null Verantwortung gesehen. Wir haben zwar diesen Geheimdienstuntersuchungsausschuss gesehen, der ganz okay Arbeit macht, soweit er dazu in der Lage ist, mit 20% Opposition. Ne?
Klar, also darüber, und sie haben auch teilweise ein paar Sachen über die Presseberichte hinaus immerhin da ans Licht gebracht. Also zumindest... Die Arbeit war bestimmt nicht sinnlos, aber mich ärgert natürlich trotzdem, dass die Opposition zu wenig Zeit und Personal in diesen Ausschuss investiert. Ich glaube, dass dieser Skandal groß genug wäre, dass die Oppositionsfraktionen da mehr Personal und Zeit reinstecken.
Aber das musst du dann wiederum erklären, ne? Also es gibt halt sowohl Grüne als Linke haben eine feste Person drin plus einen Stellvertreter und in der Regel haben die dann ein oder zwei Mitarbeiter oder Referenten, die überhaupt die richtige Sicherheitsüberprüfungssache haben, um geheime Akten durchlesen zu können. Also mit anderen Worten, da die Opposition besteht aus vollbeschäftigten Abgeordneten und noch nicht mal eine Handvoll Leuten, die halt sich riesige Aktenberge geschwärzter Dokumente durchlesen dürfen.
Also man wünscht sich einfach, da wären mehr Kapazitäten. Ne? Also würde ich schon auf jeden Fall sagen.
Was ja auch noch spannend wäre, ist, was ist so generell die Antwort der Bundesregierung? Und da sehen wir halt ein bisschen schwarz. Nicht nur, weil die Union dabei ist, sondern auch, weil die Antwort auf die Snowden-Enthüllung bisher sind, mehr Befugnisse für den BND, mehr Befugnisse zur Netzüberwachung für den Verfassungsschutz, mehr Geld, mehr Kompetenzen. Und man hat ja auch noch im Geheimdienstuntersuchungsausschuss festgestellt, dass der BND häufig, Stichwort Weltraumtheorie, seine Befugnisse überschritten hat, dass wir es also wahlweise mit einem kalkulierten Verfassungsbruch oder zumindest mit einer Ausdehnung einer Interpretation eines rechtsfreien Raums zu tun hätten.
Auch bei der Funktionsträgertheorie, dass eben die Leute, die bestimmte Funktionen tragen oder eben Ämter, dass sie ihnen die Grundrechte absprechen. Also das ist ja eine Menge Übertretungen, die wir in der Zeit rausgekriegt haben. Die Weltraumtheorie klingt noch besonders bescheuert, aber genau. Also das ist ja deren Rechtsauffassung.
Genau, und die Frage ist halt, wie reagiert man darauf? Und jetzt Georg Maskolo hat heute in der Süddeutschen geschrieben, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten oder sagen wir mal Tendenzen gibt in dieser großen Koalition, dass die CDU, CSU einfach nur sagt, naja, dann ergänzen wir im BND-Gesetz einen Satz, nämlich der BND darf auch im Weltraum überwachen oder und auch im Ausland irgendwie überwachen. Und die SPD möchte noch ein bisschen mehr irgendwie parlamentarische Kontrollkommission irgendwie Befugnisse ausweiten, was aber jetzt auch erstmal, sagen wir mal, wie ein zaghaftes Reformchen klingt, was eigentlich nicht angemessen ist der Lage. Nämlich, dass wir hier eigentlich einen Staat im Staate haben und weitgehend unkontrollierte Geheimdienste in großen Netzwerken, die, also wenn man es halt quasi nicht ganz so verdammt eher als total naive Freunde von der NSA bezeichnen könnte oder aber als Handlanger oder aber als extrem gefährliche Staat im Staate.
Ja, vor allen Dingen wird die Diskussion überhaupt nicht darum geführt, wie man das zurückführt auf ein normales Maß. Also wie man jetzt mitten in diesem Skandal, wo noch nicht mal halt aufgeklärt ist, ernsthaft Teile dieser Praktiken rechtlich quasi gesetzlich jetzt neu regeln will, hatte ich für einen absoluten Skandal. Da ist die deutsche Regierung aber nicht allein. Ich meine, am 1. Juni laufen ja in den USA auch wichtige gesetzgeberische Befugnisse aus. Wenn man jetzt sich ansieht, dass es da auch wieder Vorschläge gibt, ab 1. Juni sozusagen noch mehr Überwachung zu erlauben. Heute kamen ja da die ersten Vorschläge. Statt da zurückzuführen, ist das offenbar ein Muster. Also da sind wir sicherlich hier in Deutschland nicht alleine. Wir können uns ja glücklich schätzen, überhaupt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu haben. Aber man hat natürlich, also ich jedenfalls, hat Befürchtungen, was dabei rumkommen wird, denn der soll ja auch Empfehlungen geben am Ende, wenn er fertig ist mit den Untersuchungen. Die werden ja auch kaum fertig, wenn es so weitergeht mit den Presseberichten und Snowden ist ja auch noch nicht ganz fertig.
Ja, also sie werden zumindest fertig, das kennen wir ja aus der Enquete, wenn die nächste Bundestagswahl bevorsteht.
Müssen sie, also, ja, natürlich. Also ja. Der endet, das weiß vielleicht nicht jeder, aber der endet natürlich auch mit der Legislaturperiode.
Ja, nicht nur, der endet mit dem Beginn des Wahlkampfes. Sozusagen, ne?
Ja, aber ich meine, formal muss er dann, genau, aber er endet faktisch früher. Die haben natürlich auch die Befürchtung, dass sie über die wirklichen Empfehlungen, die der Ausschuss gibt und möglicherweise auch Sondervoten, also Mindermeinungen, dann im Wahlkampf streiten. Das will natürlich niemand von der Regierungskoalition. Aber was ist denn nochmal mit Merkel?
Na, die ganzen Promis, die kommen halt später noch. Ne? Also im Moment sind wir in der Phase, ich glaube immer noch im ersten Drittel und so weiter, Aufarbeitung, was ist mit BND und so weiter. Ich glaube im nächsten Teil soll es darum gehen, was machen da jetzt eigentlich GCHQ, NSA und Co. Und irgendwann kommen halt die Promis, worauf die ganzen Medien warten. Ne? Wir haben ja das Problem, dass halt das Medieninteresse, abgesehen von heute, eigentlich ziemlich zurückgegangen ist. Also wenn André oder jetzt heute Anna und so weiter im NSA-Untersuchungsausschuss sitzen mit einem Live-Blog, dann sind wir eines der wenigen Medien, was da ist. Da ist dann noch der Deutschlandfunk manchmal oder häufig Golem,
manchmal
Heise.
Manchmal jemand vom Tagesspiegel.
Genau, Tagesspiegel.
Und manchmal Zeit.
Manchmal Zeit. Mhm. Manchmal, wenn sie darf, irgendwie noch Jessica Binch von der dpa. Aber das sind sie dann auch. Und bisher war immer das Problem, dass parallel der EDATI-Untersuchungsausschuss mit den ganzen Promis tagte. Das heißt, die ganzen Hauptstadtkorrespondenten saßen dann halt einen Raum weiter, mehr oder weniger, und hofften, dass halt die Promis sich verlabern oder da irgendein Skandal bei rauskommt. Und jetzt, so, ich habe mit mehreren Journalisten darüber geredet, die alle meinten, naja, das funktioniert gerade in der Redaktion nicht und sie können nicht, aber sie hoffen alle, dass irgendwann halt die Promis kommen, aber die kommen dann auch erst frühestens in einem halben Jahr, wenn dann Frank-Walter Steinmeier, Thomas de Maizière oder vielleicht auch Merkel vorgeladen werden, weil der
weil sie damals verantwortlich waren.
Genau, Mark Zuckerberg und Barack Obama nicht kommen werden.
Wohl kaum. Ja, genau. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber es wäre für die Öffentlichkeitswirkung natürlich nicht so übel.
Genau. Also da
kommt doch mal so ein NSA-Chef oder so. Ich meine, der redet doch sonst jetzt auf allen öffentlichen Veranstaltungen.
Achso, der ehemalige, den können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, ne?
Wahrscheinlich. Ich meine, wir haben bestimmt
ja Steuergelder, ja nicht nur Flugkosten, der kostet ja irgendwie einiges an Rednerhonorar.
Ich glaube, wenn du vorgeladen wirst, kriegst du kein Rednerhonorar, oder?
So, ja.
Hey, wir könnten ein Crowdfunding machen für ihn. Naja, also man merkt schon, wir sind ein bisschen zynisch in Bezug auf ja, die Vorkommnisse jetzt einfach, weil man, glaube ich, nach mehr als anderthalb Jahren so ein bisschen, wie alle Menschen eigentlich, so langsam gewöhnt ist. Ich könnte mich aber durchaus noch empören.
Genau, also wir können uns eigentlich auch jeden Tag noch weiter empören. Ja.
Wir fordern auch noch diesen Rücktritt.
Ja, aber daran kann er, also das darf es dann auch nicht nur sein. Ne?
Nö, also so ein Rücktritt, ja, na, nur weil man jetzt den Chef austauscht, ändert sich natürlich nichts. Ja klar, schon richtig. Ich finde es aber nach wie vor auch empörend, dass sich die Bundeskanzlerin dazu einfach überhaupt nicht meinen lässt, dass es keinen Kommentar mehr gibt. Also Und auch Steinmeier wird sicherlich wieder nichts dazu sagen, obwohl das ja mal sein Einflussbereich war. Hm? Und also das ja auch in die Zeit fällt, wo er verantwortlich war. Mal gucken, ob sich Altmaier äußert, der ist ja sozusagen jetzt der Kanzleramtschef.
Ja, ja, aber Altmaier ist ja eigentlich, also es gibt ja für die, also er wird immer als oberster Dienstherr der Geheimdienste gesehen, aber es gibt noch den Fritsche und es gibt noch eine Person, ne? Also die haben, es gibt mehrere Personen im Kanzleramt und nicht mehr wie damals nur pro Falle ein, die für die Oberaufsicht zuständig sind.
Also die Geheimdienstkoordination, wie sie heißt, genau.
Genau. Ja. Und da ist halt der Altmaier eigentlich nur so der nette Onkel für die Medien und Twitter.
Naja, bloß aber formal ist er natürlich in der Hierarchie als Chef. Ich denke schon, dass er sich äußern müsste, aber sich nicht zu äußern führt natürlich auch dazu, dass es dann nicht wieder mediale Reaktionen gibt. Das ist ja Teil der Strategie, sich nicht zu äußern.
Genau, was ja auch interessant ist, oder was man jetzt irgendwie mal sich anschauen könnte. Bisher gingen ja CDU-CSU-Abgeordnete immer raus und erklärten, also der ein Jahr Geheimdienstuntersuchungsausschuss hat gezeigt, es gibt keine Massenüberwachung. Das hätte ja alle bestätigt. Die Frage ist halt, wenn bis zu 40.000 Selektoren irgendwie unsere eigenen Interessen mit überwacht haben, es insgesamt 800.000 Selektoren gab, die quasi unsere Echtzeitkommunikation durchrastert haben, nach bis zu 800.000 Selektoren durchsucht haben, das dann aussortiert haben.
Wie definiert, und rübergereicht wurde ja auch noch.
Wie definiert man eigentlich Massenüberwachung? Ja,
natürlich.
Also es macht eine Überwachung mehr als 800.000 überwachte Wörter. Und fängt das dann erst bei 2 Millionen an? Wie viele Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Und das wäre halt meine Möglichkeit, wenn ihr als Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit CDU oder CSU-Abgeordneten in diesem Bereich zu tun habt oder sie kontaktieren könnt, fragt doch einfach mal nach, ob man jetzt nicht sagen könnte, da findet Massenüberwachung statt.
Ja. Ich bin da vollständig der Meinung, wer das noch abtut als bedauerliche Einzelfälle, der ist doch nur noch peinlich.
Genau. Ansonsten, ja, ich glaube, Vorratsdatenspeicherung behandeln wir nochmal ein anderes Mal.
Naja, eine Sache sollten wir dazu schon noch erwähnen. Ich finde das bemerkenswert, dass diese Diskussionen sich komplett abgekoppelt haben. Dass die eine anlasslose Festhalten der Metadaten mit den Bewegungsdaten überhaupt nicht mehr verbunden wird mit der Massenüberwachung der Geheimdienste. Das ist irgendwie eine vollkommen distinkte Diskussion, weil mich echt ärgert. Lehren aus diesen ganzen Skandalen sollten ja auch gerade dafür gezogen werden. Ich finde das besonders traurig, aber die Rolle der SPD ist besonders traurig.
Genau, aber ich glaube, das machen wir nochmal in einer eigenen Sendung.
Ja, machen wir nicht heute. Wir finden auch die Vorratsdatenspeicherung inakzeptabel, das wird jetzt aber hier niemanden überraschen.
Genau, und wir sind immer noch der Meinung, dass Justizministerium lügt, wenn sie sagen, es gibt keine Nebenabsprache zur Bestandsdatenauskunft.
Wir wissen das relativ eindeutig, dass es diese Nebenabsprache gegeben hat, aber es gibt ja eine neue Ausrede, dürfen wir die schon sagen?
weiß ich nicht, das machen wir nochmal extra.
Machen wir mal später. Also
genau, also andere Medien haben wohl schon Ausreden bekommen. Ja.
Das ist so ein bisschen der Flurklatsch in der Hauptstadtpresse, den werden wir dann, wenn wir dürfen, später nochmal aufarbeiten.
Genau, aber das war jetzt quasi der erste Versuch mit irgendwie, dass wir zukünftig mal mehr wieder podcasten, um auch so Einschätzungen euch zu geben.
Ja, wir wollen noch mehr reden in der Redaktion und möglicherweise ist ja eine Chance, reden wir mehr miteinander.
Genau, ansonsten kommen wir halt nie zum Aufschreiben eines Tagesrückblicks, was wir gerne trotzdem machen wollen würden. Insofern, ja, schreibt uns Feedback drunter. Vielleicht schauen wir auch mal, dass unsere Podcasts eine eigene Sichtbarkeit bekommen durch eine eigene URL oder so weiter, was für Leute dann mehr Aufwand. Wir hätten auch ganz gern eigentlich mal so eine Erkennungsmelodie am Anfang, vielleicht mit ein paar lustigen Politiker-Zitaten versehen. Da gibt es ja sehr viele Beispiele.
Hast du da schon konkrete Vorstellungen?
Keine Ahnung.
Aha.
Ja, gibt es ja viel aus 10 Jahren Netzpolitik. Wir haben ja immer gesagt, wenn gute O-Töne irgendwo waren, speichert das mal für Remixe. Ja, ansonsten, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, richtet einen Dauerauftrag ein oder spendet uns Geld. Irgendwann gibt es auch T-Shirts, die könnt ihr dann kaufen.
Und dann sehen wir uns alle auf der Republika, oder?
Genau, oder danach.
Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Netzpolitik.org Podcast.
Genau, wahrscheinlich noch vor der Republika. Tschüss.
Tschüss.